Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, zur Sendung am 5. August 2018. Es geht heute um Weißwein, um deutschen Weißwein und es geht heute um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist so eine Rebsorte, zu der ich eine gewisse Hassliebe habe. Sauvignon Blanc kann ganz wunderbar sein, ist sie allerdings meiner Meinung nach eher in den seltenen Fällen. Sauvignon Blanc kann eben auch so ein bisschen ordinär, laut und marktschreierisch sein und das ist sie dann doch eher in den meisten Fällen. Sauvignon Blanc ist eine sehr aromatische Rebsorte und ich sag mal, seit dem Neuseeland-Boom, der so Anfang der 90er Jahre eingesetzt hat, mit Cloudy Bay, hat sich eben eine ganz neue Stilistik Bahn gebrochen auf dem weltweiten Sauvignon Blanc-Markt, der, wenn es gut gemacht ist, auch interessant und spannend sein kann. Aber wenn es eben tatsächlich nur so gemacht ist, dass man möglichst große Massen verkauft, dann ist es eben ein wirklich lauter und ordinärer Wein, der mit Aromen, mit exotischen Aromen von Mango, Maracuja, Papaya und diesen typischen Aromen von frisch geschnittenem Gras und so kalkigen Noten nur so um sich wirft. Und das mag ich nicht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Craft Beer Szene, wo das ähnlich sein kann, ja, wo wir auch eben diese lauten amerikanischen Aroma-Hopfen haben, mit denen diese ersten IPAs bekannt geworden sind. Auch da kann man es sehr gut machen. Das können sehr gute Biere sein, aber in den meisten Fällen ist es auch da meiner Meinung nach so, dass das Ganze vor allen Dingen eben laut und ja tatsächlich so marktschreierisch sein soll. Man wird so ein bisschen betrogen, finde ich. Am Anfang ist es hui und zum Schluss ist es dann fui. Und bei den meisten Sauvignon Blancs ist es eben auch so, dass man am Anfang so eine ganze Welle an Aromen hat und der Wein dann aber einfach zu wenig Körper hat, zu wenig Länge hat, zu wenig Struktur hat. Und dann macht das Ganze einfach keinen Spaß. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich sehr gute Erzeuger an der Loire, wo also Sancerre, Puy-Fumé, Touraine, wo die Rebsorte ja eigentlich ihre Heimat hat. Es gibt natürlich sehr gute Erzeuger auch in der Steiermark oder in Südtirol und natürlich auch in Neuseeland. Das ist bis heute dort die Hauptrebsorte. Der wichtigste Exportartikel sozusagen des neuseeländischen Weinbaus und auch da gibt es ganz hervorragende Exemplare, also ich will das gar nicht in Misskredit ziehen, aber in der breiten Masse ist es halt, finde ich, ein bisschen schwierig und in Deutschland ist es meiner Meinung nach auch so, also es gibt diverse Winzer, die eben sehr gerne gerade diesen neuseeländischen Stil in gewissem Maße nachmachen wollen, das kann man auch heutzutage machen, wenn man die richtigen Hefen und Enzyme kauft, mit denen man eben einen Wein auch verändern kann. In Neuseeland war es ja, also bei Cloudy Bay war es ja so, dass man sozusagen genau den richtigen Ort gefunden hat, genau den richtigen Sauvignon Blanc-Typ und dann auch die Art und Weise, wie man eben den Sauvignon Blanc behandelt im Weinberg, schneidet, erntet, dass es eben so einen expressiven Stil gibt. Den kann man halt heute simulieren mit Kellertechnik. Und da schmeckt man dann eben auch. Man kann es sich eben sehr einfach machen, indem man dann ein Tütchen bestimmter Hefen dann eben in den Sauvignon Blanc schmeißt. Im Gegensatz dazu allerdings gibt es ein paar ganz wenige Winzer in Deutschland, die sich schon sehr lange mit Sauvignon Blanc beschäftigen. Und einer dieser Winzer ist Rainer Schneidmann. Der kommt aus Fellbach bei Stuttgart, also aus Württemberg. Rainer Schneidmann führt das Weingut seiner Familie seit 1997 und seit dieser Zeit beschäftigt sich Schneidmann mit Sauvignon Blanc und er war schon vor vielen Jahren, als ich mal angefangen habe, mich tatsächlich auch mit deutschem Sauvignon Blanc zu beschäftigen, so einer der ersten Winzer, auf die ich damals gestoßen bin. Und auch damals hat mir das eben schon sehr gut gefallen, was er gemacht hat. Ich habe mal nachgeguckt, das erste Mal habe ich über sein Sauvignon Blanc, der hieß damals noch 3 Sterne. Ich denke mal, das ist so in etwa das, was jetzt Reserve heißt und das, was ich im Glas habe, irgendwie 2010 geschrieben. Ist schon ein paar Jährchen her, aber er hat sich tatsächlich intensiv praktisch von Anfang an mit dieser Rebsorte beschäftigt. Rainer Schneidmann ist einer der Winzer, die seit seinem Anfang, also seit 1997, das Ländle, wie man ja so schön sagt, und den Weinbau dort von oben herab revolutioniert haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Während es in der Masse immer noch sehr viel Genossenschaftswein gibt und sehr viel wirklich sehr einfachen Wein, vor allen Dingen sehr einfachen Trollinger und Lemberger, also die beiden roten Hauptrebsorten, für den dieses das Land bekannt und auch so ein bisschen verschrien ist, muss man sagen, und zu Recht verschrien ist, weil das, was man da häufig ins Glas bekommt, gerade an Trollinger, ist halt wirklich fies, weil das häufig eben so ein bisschen ein Trollinger ist ja ein leichter, ein heller Wein, ein Schoppenwein eigentlich, und den machen sie dann eben so ein bisschen restsüß und Maische erhitzt und natürlich eben auch mit offensichtlich Reinzuchthefe vergoren, und das ist sozusagen alles das, was man eigentlich nicht trinken will. Das dafür ist Württemberg bekannt und bekannt gewesen. Das ist so ein bisschen wie in Südtirol bis in die 90er Jahre hinein. Ja, da war das genauso. Da hat man eben diesen Kalterer See Auslese gemacht, der ja vom Vernatsch kommt, der mit dem Trollinger verwandt ist oder fast identisch. Da hat man es ganz genauso gemacht, aber in den 90er Jahren hat man dann umgeschwenkt, und heute wird zwar immer noch sehr viel kühlvergorener und reinzuchthäfiger Wein verkauft, aber auf einem viel besseren Niveau als noch 1990. Und das hat natürlich Rainer Schneidmann auch gesehen und so einige andere damals auch. Ob es jetzt die Aldingers sind oder Dautels oder Heidles oder eben vor allen Dingen auch Jochen Beurer, dessen Wein ich sehr mag, oder auch die von Hans Hengerer vom Weingut Kistenmacher Hengerer. Das sind alles Leute, die so etwa zu der Zeit, als der Rainer Schneidmann sich auch entschlossen hat, das Weingut seiner Eltern zu übernehmen, sozusagen in die Offensive gegangen sind. Schneidmann hatte eben, weil das alles so einen schlechten Ruf hatte und auch echt keinen Spaß gemacht hatte und sein Vater im Prinzip auch so ein bisschen mit daran beteiligt war, weil er halt alles, was er erzeugt hat, in die Genossenschaft gegeben hat und dann eben daraus Dinge entstanden sind, die Schneidmann selber jetzt gar nicht trinken wollte, hatte er eigentlich gesagt, er will eigentlich was anderes machen, er will das Weingut nicht übernehmen. Der Mann ist halt eher ein Schöngeist, der interessiert sich für Literatur und Musik und für Architektur, und eigentlich wollte er Architektur studieren. Und dann ist er aber witzigerweise zur Bundeswehr gegangen und wollte ursprünglich zu den Gebirgsjägern, weil er eben viel im Gebirge auch unterwegs war. Ist dann aber in die Kantine gekommen, also in die Messe nach Ingolstadt, zu einem Standort, wo er in der Messe dann auf Leute getroffen ist, die irgendwie im 3-Sterne-Restaurant Traube Tonbach gelernt hatten. Und die haben sich da so zusammengefunden und aus dieser Offiziersmesse dann irgendwie quasi ein Sterne-Lokal gemacht. Und das hat ihn total angefixt und hat auch dazu geführt, dass er dann, wenn er frei hatte, in die Weinberge gegangen ist und eben auch viel probiert hat. Und als er von der Bundeswehr nach Hause kam, war ihm klar, dass er dann doch das Weingut seiner Eltern übernehmen möchte, aber eben ganz anders. Also raus aus der Genossenschaft, raus aus dem Spritzen, rein in die natürliche Weinbereitung, raus mit den Massenertragsreben und hin zu den besseren Rebsorten einerseits, aber eben auch zu den guten Klonen, die eben weniger Ertrag bringen, aber dafür besseren. Und ohne jetzt aber die sozusagen die Tradition und seine Heimat sozusagen rauszustreichen. Also natürlich gibt's Trollinger bei Rainer Schneidmann, aber eben ganz anders. Natürlich gibt's Lemberger, was ja einfach auch eine sehr gute Rebsorte ist, aber er macht sie eben ganz anders als viele der typischen Lemberger und Trollinger, die immer noch in Württemberg entstehen. Und weil ich sagte, Schöngeist und Feinheit, genau das, was er als Typ ist, das erkennt man in seinen Weinen eben auch an. Es sind keine lauten Weine, es sind keine Weine, die so in der ersten Reihe stehen. Es sind immer Weine, die man so ein bisschen entdecken muss, die man auf sich wirken lassen sollte. Und dazu gehört eben auch dieser 2015er Sauvignon Blanc Reserve. Der Wein ist ein völlig unaufgeregtes Beispiel für Sauvignon Blanc, gerade auch für deutschen Sauvignon Blanc. Und es ist ein Wein, der zum Teil im Holz ausgebaut wurde, oder nein, in diesem Fall ganz im Holz ausgebaut wurde, aber eben jetzt nicht in einem frischen Holz, sondern in einem gebrauchten Holz, sodass ich hier zwar eine ganz leichte Holzstilistik ergibt, aber eben keine prägende. Aber Sauvignon Blanc im Holz verändert sich eben stark durch diesen Einfluss der Mikrooxidation, also dem Luftaustausch, den man bei Holz ja immer hat. Er verliert diese aggressive, ein bisschen aggressive Aromatik und wird feiner. Also es wird viel klassischer sozusagen und der Wein geht viel mehr in die burgundische Richtung, statt in dieser tropsigen Richtung, in der man Sauvignon Blanc eben häufig hat. Was man hier im Glas hat, ist ein Wein, der, wenn überhaupt, nach Sauvignon Blanc, also nach den typischen Aromen der Sancerre Sauvignon Blancs duftet, dann ist es eine Stachelbeere. Dann ist es aber keine grüne, sondern eher so eine gelbe Stachelbeere, also sind gelbe Noten mit dabei. Man hat was von so einer gerade reif werdenden Ananas im Glas. Es sind, es ist eine Melone, so eine junge Netzmelone mit im Glas, wo man so ein Ticken noch vom grünen Rand sozusagen mit dabei hat, aber eigentlich eher so das gelbe Üppige. Das ist eine Grapefruit mit im Glas, die diese frische Bitterkeit mit reinbringt. Und dann hat man tatsächlich so grüne Nuancen, die aber eben nicht frisch geschnittenes Gras sind, die nicht Paprika sind, die nicht grüne Stachelbeere sind, sondern die feiner sind. Salbei, Minze, Cassisblätter, also tatsächlich so, wenn man so auf Johannisbeerblättern mal reibt, dann hat man diesen Ton hier drin. Und dann sind da eben auch so untergründige Noten drin wie Rauch, also das verbinde ich mal mit dem Holz tatsächlich, rauchige Noten, so ein bisschen Gesteinsmehl. Also das ist schon ziemlich sexy. Es ist wirklich, so wie in der Farbe auch, gelb, so ein bisschen fleischig, aber dabei eben doch ganz frisch auch, aber eben tief in der Aromatik. Wunderbar. Ja, und dann hat man einen reifen Sauvignon Blanc, der die ganze Mundhöhle auskleidet, der sehr dicht ist, der in einer sehr angenehmen Weise üppig ist, mit saftig gelber, so ein bisschen exotischer, also ich denke jetzt mal nochmal an Ananas und Melone, so ein bisschen exotischer Frucht, da ist aber überhaupt keine Maracuja drin, also so exotisch ist es dann nicht. Es ist nicht aufdringend, es ist fein und es ist, auch hier ist die Grapefruit wieder mit drin, mit so einer pikanten Note. Und dann wird das Ganze aber eben so mineralisch lebendig, frisch, feinsäuerlich. die Sorge ist reif. Das ist zum sehr guten Zeitpunkt gelesen worden. Also es ist nicht over the top sozusagen, sondern es ist sehr präzise reif geworden. Das Schöne ist eben, es ist so auf der einen Seite reif, auf der anderen Seite bleibt es lebendig, frisch und straff geradezu am Gaumen. Gleichzeitig so ein bisschen geschmeidig, cremig, aber auch nicht übernuanciert, sondern es ist straff mit so einer leichten, mit so einem leichten Hauch von Creme. Und es ist trocken. Das muss man auch dazu sagen, weil gerade jetzt so im Gutswein Sauvignon Blanc Bereich oder eben bei vielen Sauvignon Blancs, die ich jetzt hier auch aus Deutschland kenne, da hat man immer so eine gewisse, ich sag mal, dienende Restsüße mit dazu, die trinkanimierend sein soll, die so den zum nächsten Schluck auffordert. Das braucht dieser Wein überhaupt nicht, weil der halt ganz andere Attribute hat, die trinkanimierend sind. Und man möchte diesen Wein sehr gerne weiter trinken und eben auch gerne aus einem großen Glas und vor allen Dingen auch, ich habe das jetzt gemacht über einige Tage hinweg, weil der Wein sich einfach immer weiterentwickelt und feiner wird und tiefer wird und dieses so leicht steinige, leicht rauchige auch mehr in den Vordergrund kommt und dem Wein einfach noch so eine gewisse Maße zusätzliche Dimensionen gibt. Das ist ganz wunderbar. Also rein ins Burgunderglas. Ich nutze dafür ja sehr gerne mittlerweile, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch aussieht, weil es ja eher ein Rotweinglas ist, das Riedel Veritas Burgunder, also Pinot Noir Neue Weltglas, das sich oben wieder so ein bisschen zusammenzieht. Man sieht es auf dem Foto. Ich nutze es sehr gerne für Pinot natürlich und für Nebbiolo, aber auch ganz gerne für etwas üppigere Champagner und auch für solche Weine. Finde ich super. Ja, das ist ein sehr eigenständiger Sauvignon Blanc-Stil. Den Wein bekommt man für 22,50 Euro, glaube ich, bei Pinard de Picard. Für mich ist es einer der interessantesten und besten, schönsten, ich sag mal schönsten, besten, ist immer so eine Ansichtssache natürlich auch. Für mich persönlich einer der schönsten deutschen Sauvignon Blancs, die ich bisher getrunken habe. Also das ist für mich ganz klar. Es ist, wirklich sehr fein, sehr elegant, sehr komplett, sehr balanciert. Und das macht wirklich Spaß und ich muss mir davon noch mal was kaufen, um es dann irgendwann auch mal in einer Blindprobe mit französischen und österreichischen Sauvignon Blancs in eine Reihe zu stellen. Sehr schön, meine Empfehlung für diesen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag und einen guten Wein im Glas und bis nächste Woche. Tschüss.